Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt vielleicht zum Ende noch zu diesem Thema Vitamine, Spurenelemente. Es gibt ja schon seit vielen Jahren eine heiße Diskussion, was man machen soll und was nicht und was ist sinnvoll in der Onkologie. Und ich versuche das Ihnen jetzt ein bisschen zu zeigen, wie auch die neuesten Daten da eine Rolle spielen und was man eigentlich geben sollte und was nicht. Es ist eigentlich gar nicht so einfach. Sie wissen, dass eine Reihe von Faktoren eine Rolle spielen, die für die Krebsentstehung relevant sind, und die häufigsten sehen Sie hier, fängt mit Rauchen und Ernährung, vielleicht muss man es umdrehen, Ernährung und Rauchen, Alkohol, natürlich auch berufliche Faktoren und andere Symptome, die man im Zusammenhang auch sehen kann mit einem Western Lifestyle. Diese Dinge versuchen wir zu verbessern, ich meine die Anti-Rauch-Kampagne und so weiter. Und all denen ist gemeinsam, dass sie letztlich etwas herbeiführen, was wir jetzt hier auch erleben, nämlich wenn wir hier alle sitzen, unterliegen wir auch indirekt einem oxidativen Stress, und der ist verantwortlich letztlich auch dafür, dass sich vermehrt freie Radikale bilden. Und eine Reihe dieser Dinge sind ja auch für uns logisch, also auch Chemotherapie macht natürlich oxidativen Stress, Strahlentherapie so oder so, aber auch natürlich einfach die Umweltbelastungen und andere Erkrankungen, die spielen eine ganz bestimmte Rolle. Diese freien Radikale sind ja nicht etwas, was wir nicht haben wollen. Wir benötigen sie zum Leben. Sie sind verantwortlich dafür, dass wir eine Reihe von Substanzen und Erreger, die wir in den Körper bekommen, abpuffern können, zerstören können. Aber sie sind bei einem Über- und vor allem Passagierenüberangebot auch mitverantwortlich letztlich für die Entstehung einer Karzinomerkrankung. Meine Mutter hat immer gesagt, je mehr Vitamine ich esse, umso besser. Und ich habe das eigentlich auch immer ernst genommen, und das ist eigentlich in meiner Jugend, glaube ich, sehr realistisch gewesen, und wenn ich so mich schaue, bei den meisten von Ihnen wahrscheinlich auch. Das hat sicher auch etwas mit der Nachkriegszeit zu tun, wo man noch nicht alles essen konnte, was wir heute derzeit im Supermarkt finden. Aber stimmt das nun wirklich, dass einfach ein Mehr an Vitaminen und Spurenelementen gerade zu unserem Thema relevant ist und ob das wirklich richtig ist? Sie kennen hier vielleicht den Dr. Rath, das wird Ihnen vielleicht etwas sagen. Dr. Rath hat vor mehreren Jahren, ist auch durch Österreich gezogen mit diesen Buben, das ist der Dominik, der hat ein fortgeschrittenes Knochenkarzinom gehabt, und er hat erklärt, dass er ihn mit Hochdosis-Vitaminen heilen konnte. Wie so bei vielen Dingen, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftauchen, gerade in den Medien, ist der Bub leider Gottes ein paar Monate später an diesen Metastasen, an diesem fortgeschrittenen Knochenkrebs gestorben. Das hat er natürlich nicht erzählt, und der Dr. Rath hat ja immer noch seine Hochdosis-Vitamine am Markt in Europa. Er selber musste aus Deutschland flüchten, aber das war eine andere Geschichte wegen steuerrechtlicher Situation, und hat jetzt die identen Vitamine, gibt er in Südafrika gegen AIDS aus. Also sein Anspruch, hier einen tatsächlichen onkologische Wirksamkeit zu haben, bezieht er aus seiner Studienzeit in der Mayo Klinik, wo er 3 Monate als Postfellow gearbeitet hat. Es gibt eine Reihe von Publikationen, die sich diesem Thema regelmäßig annehmen, in letzter Zeit häufiger, vorher nicht. Es war in beide Richtungen. Die Frage war, brauchen wir Vitamine? Ist für uns in Mitteleuropa, Amerika, also wo wir keine Mangelernährung theoretisch haben, vielleicht einseitige Ernährung, aber keine Mangelernährung haben, brauchen wir Vitamine? Was bringen uns Vitamine? Eine der ersten internationalen Studien, und ich bringe Ihnen nur ein paar, war diese sogenannte ATBC-Studie, wo es um Vitamin E ging, Alpha-Tocopherol und Beta-Carotin, als Cancer Prevention Study. Und Sie sehen hier, das Ergebnis war, dass an sich die Studienlage insofern überraschend war, als dass es insgesamt betrachtet zu keiner Reduktion der Inzidenz der onkologischen Entitäten, die untersucht wurden, gekommen ist. Ganz im Gegenteil, es gab einige, wo interessanterweise es aufgrund der regelmäßigen Gabe es zu einer Erhöhung der Krebsrate kam im Vergleich zur Kontrollgruppe. Eine andere Studie, die zweite große und berühmte Studie, Sie sehen das hier oben, mit fast 15.000 Rauchern, darum ging es in dem Fall, die sogenannte Caret-Studie mit Carotin, also auch einem Vitamin A und das Retinol natürlich. Und auch hier zeigte sich beim Lungenkarzinom bei 30 Milligramm Beta-Carotin mit einem Retinol, Vitamin A dazu, eine Erhöhung der Lungenkarzinomrate, Lungenkrebsrate von bis zu 27-28%. Wobei interessanterweise, wenn man die Raucher, es gab ja zwei Gruppen, wenn man die Nichtraucher genommen hat, konnte man ja doch eine Indikation, eine Verbesserung der Indikation mit weniger Krebserkrankungen sehen. Eine andere Studie, und dann bin ich schon fertig, mal die zusammenzufassen, bei einer anderen Studie, die sogenannte SUVIMAX-Studie, hat sich zum Ziel gesetzt, nicht nur einzelne Präparationen, sondern das, was sehr häufig ist, nämlich viele, die gleichzeitig genommen werden, zu untersuchen. Sie sehen hier 8 Jahre lang knapp 13.000 Frauen und Männer, die Vitamin C, Vitamin E, Beta-Carotin, Selen, Zink gegen ein Placebo genommen haben, wobei man sagen muss, dass die Dosierungen hier im Wesentlichen nicht hochdosiert, sondern mitteldosiert waren, also durchaus im Durchschnitt waren. Und nach 8 Jahren war keine Verbesserung oder Verschlechterung bei Frauen zu sehen, aber interessanterweise, und darauf komme ich dann eh noch später, aber sehr wohl bei Männern, und zwar insofern bei den Männern, wo der PSA-Wert unter 3 Mikrogramm, also sehr gering war, die hatten einen Benefit von dieser Multivitamingabe, während die ein höheres PSA-Wert hatten eine erhöhte Inzidenz von fast annähernd 50%. Und das war natürlich signifikant. Sehr interessanter Ansatz, der zeigt, dass offensichtlich Vitamine, man kann auch sagen, genderspezifisch, anders wirken können oder anders wirken sollen. Die Zusammenfassung von all diesen Studien und vielen anderen war dann diese Studie, die dann im Jahre 2007 und in den nachfolgenden 2011 rausgekommen ist, war diese berühmte Studie, die in JAMA publiziert wurde und die sich auseinandergesetzt hat, wie verändert sich die Mortalität primäre und sekundäre Prävention. Also das bedeutet, dass überhaupt kein Krebs entsteht, primäre Prävention und sekundäre Prävention während einer Krebserkrankung. Und ich erspare Ihnen jetzt die Details, ich fasse es jetzt zusammen. Etwa 232.000 Patienten waren in dieser Meta-Analyse, da ging es um A, C, E und Selen, die damals die häufigsten der Elemente waren, die genommen wurden, auch in den Studien. Und es zeigt sich insgesamt betrachtet kein signifikanter Effekt, dass die primäre als auch die sekundäre Prävention beeinflusst worden wäre durch die Multivitamin- und Spurenelementeinnahmen. Hier sehen Sie das in nicht lesbar, Gott sei Dank, in einer Übersicht. Diese Mittellinie ist in etwa die Null, also die Einslinie, die also sagt, das in etwa ist der Unterschied. Und Sie sehen, dass es durchaus in einzelnen Studien sogar zu einer Verschlechterung gekommen ist. Diese Meta-Analyse hat dazu geführt, dass es auch zu einem Umdenken gekommen ist. Warum? Denn wenn man sich die Einzelanalyse anschaut, sieht man, dass vor allem das Beta-Carotin und Vitamin A zu einer Erhöhung der Inzidenzrate geführt hat. Beim Vitamin E und beim Vitamin C in etwa kein großer Unterschied. Aber die einzige wirkliche Präventionsleistung bei diesen Spurenelementen und Vitaminen war das Selen, das bis zu 10% eine Verbesserung der Inzidenz als auch im sekundären Präventionsfall aufgetreten ist. Wenn wir uns kurz das Beta-Carotin anschauen, und Sie kennen das ja alle, so ist das Beta-Carotin an sich kein Problem. Es entsteht ja vom Lycopin aus. Es gibt eine Reihe von In-vitro-Daten, die zeigen, dass das Beta-Carotin ausgezeichnet ist, insbesondere wenn es sich um Erkrankungen im Hals-HNO-Bereich, also im gastrointestinalen Bereich, handelt, aber auch bei Prostatakarzinom. Und Sie sehen hier im Jahre 2003 Das heißt, also noch vor der JAMA-Studie haben die Amerikaner aufgrund der Studienlage, die ich Ihnen am Anfang präsentiert habe, gezeigt, dass bei Nichtrauchern und Nichttrinkern immerhin ein Auftreten auch durch die Carré-Studie von bis zu 44% erreicht werden können. Das sind schon dramatische Werte, wenn man das so nimmt. Andererseits wiederum, auf der anderen Seite, wenn geraucht wird, dass hier doch ein dramatischer Unterschied ist. Ich hätte mal naiv, wie ich bin, gedacht, eigentlich der raucht, hat mehr freie Radikale. Es müsste eigentlich der Effekt der Vitamine stärker sein bei Rauchern als bei Nichtrauchern. Dies ist in diesen Arbeiten nicht aufgelöst worden. Vitamin E hat ein anderes Problem gezeigt, das wir mit den Vitaminen und Spurenelementen haben. Sie sehen hier, wann das entdeckt wurde, das war 1922, ist ein Bestandteil, den wir überall haben, beziehungsweise den wir auch natürlich mit dem Essen zu uns nehmen können. Und hier zeigt sich ein zweites, ganz fundamentales Problem bei den Vitaminen und Spurenelementen, das ist die Dosierung. Sie sehen hier bei der Arbeit aus 2004, mit ungefähr 135.000 Teilnehmern wurde also bis zu 2.000 Einheiten Vitamin E pro Tag, das sind ungefähr knapp 300 Milligramm pro Tag gegeben. Und hier zeigt sich ganz deutlich, und Sie sehen das bei dieser schematisch dargestellten Kurve auf der rechten Seite, dass es eine sogenannte eindeutige Dosis-Wirkungskurve gibt. Nämlich, dass wenn man am Anfang die Dosierung langsam hebt, der Effekt immer besser wird, nämlich die Reduktion vor allem an Prostatakarzinomen und anderen Karzinomen. Wenn man aber über die 400 Milligramm oder diese 300 Milligramm geht beim Vitamin E pro Tag auf langdauernde Therapien, kommt es zu einer Verschlechterung der Situation wieder, so als würde tatsächlich eine Überdosierung, eine eindeutige Verschlechterung der Situation herbeiführen. Das war eines der ersten Studien, die gezeigt haben, dass die Dosierung eine ganz entscheidende Rolle im Zusammenhang von Mortalität bei Krebserkrankungen hat. Hier sehen Sie nochmals die Daten. Auf der linken Seite sehen Sie es nochmal schematisch aufgezeichnet, wie tatsächlich diese eindeutige Dosis-Wirkungssituation sich hier manifestiert. Vitamin D. Vitamin D ist eigentlich ein positiv besetztes Vitamin, auch in der Onkologie. Sie sehen hier eine Arbeit vom Journal of National Cancer Institute aus dem Jahre 2006, wo die sich das angeschaut haben, wenn regelmäßige Einnahme von Vitamin D, wie schaut es mit dem Karzinomen aus? Und Sie sehen hier beim Melanom und multiplen Melanom, aber vor allem bei den anderen Erkrankungen auf der linken Seite eine deutliche Verbesserung. Aber auch hier sehen Sie beim Vitamin D, dass das nicht global gleich gut und effektiv ist. Bei welchen Entitäten würden wir eher Vitamin D einsetzen? Sie sehen es hier, Lunge, Magen-Darm, Brust und Pankreas und Postradar und Ovalkarzinomen. Hier sehen Sie eine Analyse bei kolorektalen Karzinomen, bei täglicher Einnahme von Vitamin D konnte tatsächlich um bis zu 22% die Inzidenz des Magen-Darm-Traktes des gastrointestinalen Tumors gesenkt werden. Es gibt auch eine Reihe von anderen Arbeiten und die fasst nun Cochrane 2014 zusammen und kommt zu einem sehr interessanten statistischen Ergebnis. Immerhin 50.000 Teilnehmern, immerhin Vitamin D die meisten über 6 Jahre genommen und es zeigt sich keine signifikanten Hinweise, dass damit die Krebsinzidenzrate gesenkt werden kann, aber dass wenn man eine Erkrankung hat, die Mortalität, also die Mortalitätsrate verbessert werden kann. Und das gilt auch in der zweiten Studie, die 2015 publiziert wurde, auch in einem beschränkten Maße. Also wir haben heute Hinweise, dass in der Krebserkrankung Vitamin D einen positiven Effekt auf Langdauertherapie hat. Vitamin C kann ich relativ schnell darüber hinweggehen. Sie sehen hier, mit Vitamin C kann man offensichtlich viele Nobelpreise gewinnen, das ist auch gut so. Ist ja auch ein tolles Präparat, keine Frage. Aber wir wissen heute, und das ist, glaube ich, das hat sich noch nicht ganz rumgesprochen, dass eigentlich eine orale Aufnahme von Vitamin C über 200 Milligramm nicht möglich ist. Das heißt, all das, was in den meisten Fällen in der Apotheke oder in den Verordnungen, wo Vitamin C dazugegeben wird, kann nicht vom Körper aufgenommen werden. Sie müssen, wenn Sie Vitamin C effizient einsetzen wollen, unbedingt auf eine IV-Therapie umsetzen. Und das geht gar nicht anders, weil sonst ist das eigentlich nur ein Durchlaufposten bei der oralen Einnahme. Damals war der Linus Pauling schon doppelter Nobelpreisträger, sehr gescheiter Mann, der am Ende seines Lebens auf die Idee gekommen ist, zu sagen, wenn ich viel Vitamin C zu mir nehme, dann kriege ich keinen Krebs oder besser gesagt, kann ich Krebs heilen. Und er hatte damals begonnen, zwischen 10 und 30 Gramm pro Tag Vitamin C für sich selbst zu nehmen und dann auch den palliativen Krebserkrankten zu geben und hat das in mehreren Arbeiten publiziert in den 70ern, bevor er gestorben ist. Er hat geschrieben, dass das Überleben der Patienten, obwohl sie metastasiert sind, 3 bis 4 Mal höher war als in einer anderen Gruppe. Diese Daten lassen sich nicht replizieren. Es gibt eine Reihe von Nachfolgestudien, weil das so interessant war, die vor allem von der Mayo Klinik gemacht wurden, die diese Daten dann so letztlich nicht mehr darstellen konnten. Und wir sind dann davon ausgegangen, dass diese Paulingsche Methode der Hochdosis-Vitamin-C-Therapie nicht effizient ist, dass es keinen Überlebensvorteil gibt. Ganz im Gegenteil, in einzelnen Studien konnten gezeigt werden, dass an einzelnen Zelllinien sogar eine Progression der Tumorzellen stattgefunden hat. Dem entsprach auch letztlich das Deutsche Ärzteblatt, nur plakativ 2008, bitte nicht Vitamin C neben einer Chemotherapie, es schwächt die Effektivität der Chemo- und Strahlentherapie, das ist eine Kontraindikation, hier parallel Vitamin C zu geben. In der Zwischenzeit haben sich aber auch wieder viel getan. Es gibt eine Reihe von In-vitro-Studien, die gezeigt haben, dass Hochdosis-Vitamin C sehr wohl einen klaren Effekt an Tumorzellen haben kann und die Apoptose dieser Tumorzellen verstärken kann. Es gibt mittlerweile auch eine Reihe von anderen Studien. Sie sehen hier eine Meta-Analyse, eine Zusammenfassung von allen Studien, damals 2014, immerhin mit 17.000 Brustkrebspatienten, die gezeigt haben, dass Hochdosis-Vitamin C eine tatsächliche Verbesserung des Overall Survivals von bis zu 12% erreichen kann, was eigentlich eine tolle Sache ist. Und deswegen sollte eigentlich Vitamin C genommen werden, war zumindest in dieser Studie der Endpunkt. Sie sehen hier ein paar neue Studien, die derzeit stattfinden in Amerika. Die FDA arbeitet derzeit auf eine Zulassungsstudie hin. Da werden mittlerweile palliative Pankreaspatienten um bis zu 125 Gramm pro Tag Vitamin C bzw. dreimal die Woche Vitamin C verabreicht, gemeinsam mit Chemotherapie, um hier eine Effektivitätssteigerung zu erhalten. Wir selbst haben auch eine Studie mit den Deutschen gemeinsam gemacht. Hier ging es um Lebensqualität und Frauen, Brustkrebspatientinnen haben unter der Vitamin-C-Therapie einmal 7,5 Gramm pro Woche eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität erreichen können. Hochdosiertes Vitamin-C hat aber auch eine Kontraindikation und zwar bei eingeschränkter Nierenfunktion ist diese Therapie nicht einzusetzen und kontraindiziert. Wie oft geben wir das? Ich gebe heute das Vitamin C ein- bis zweimal die Woche, bis zu 20 Gramm. Das sind etwa dreimal die 7,5 von Injektopass. Das ist gut wirksam, ist sehr gut wirksam, insbesondere beim Fatigue-Syndrom und auch dort, wo es um deutliche Verbesserung der Lebensqualität geht. Wie schaut es eigentlich aus mit Vitaminen und Spurenelementen neben einer Chemotherapie. Sie sehen hier eine Reihe von Studien, die habe ich Ihnen aufgelistet. Das ist sehr kontroversiell diskutiert. Es gibt ein Pro, die sagen, eindeutig wichtig, weil die Nebenwirkungen geringer werden, was ja auch ich Ihnen vorher gezeigt habe. Auf der anderen Seite, hier sehen Sie noch ein Mini-Review aus dem Jahre 2008, dass ja viele dieser Dinge auch tatsächlich in den Studien eine Verbesserung der Lebensqualität, auch der Neurotoxizität teilweise durch Vitamin E erreicht werden kann. Aber es gibt auch das Kontra, dass eben durch die Pufferung der freien Radikale die Effektivität der Chemotherapie, vor allem aber der Strahlentherapie, gemindert wird und deswegen das nicht gemacht werden sollte. Ganz klar ist bis auf Vitamin C, dass Hochdosis-Vitamintherapien kontraindiziert sind, sei sie IV oder oral. Sie sehen hier kurz ein paar Schwellwerte, wobei die sich verändern manchmal infolge auch der Studien, aber im grosso modo so passen. Und das Zweite ist, während der Strahlentherapie sind Vitamine und die meisten Spurenelemente kontraindiziert. Obwohl es gute Daten zu Selen gibt, dass das Selen auch während der Strahlentherapie sinnvoll ist, sind viele Strahlentherapeuten der Ansicht, dass es auch während der Strahlentherapie nicht gegeben werden sollte. Darf ich noch ganz kurz auf das Selen eingehen? Da unterscheiden wir zwei Selenarten voneinander, das organische Selenmethionin und das anorganische, das Natriumselenid, das viel rascher bioverfügbar ist und deswegen auch während einer onkologischen Erkrankung, insbesondere während Chemo- und Strahlentherapie, gegeben werden soll. Wichtig ist, dass Sie aber die Selendosierung kennen. Das war bis vor ein paar Jahren noch nicht notwendig. Da hat es geheißen, beginnen Sie mal mit dem Selen, weil jeder in Österreich hat auf jeden Fall zu wenig Selen. Und nach einem Jahr schauen wir mal nach, ob das passt. Ich zeige Ihnen jetzt dann abschließend die Daten zum Selen, wie wichtig es ist, doch die Dosierung zu kennen, die der Patient hat. Nämlich, man gibt normalerweise 100 bis 500 Mikrogramm bei Chemo- oder Strahlentherapie und 200 Mikrogramm täglich außerhalb dieser Therapien. Entscheidend ist, Vitamin C und Selen geht bitte nicht in eine Infusion, das würde nicht gehen. Gibt es auch eine Nebenwirkung? Ja, das klassische Fischgeruch, Fingernägel verändern sich, Haare kann man verlieren, man hat einen komischen Geschmack im Mund, aber Überdosierungen habe ich in den vielen Jahren, die ich das schon mache, eigentlich fast noch nicht erlebt und dieser eine tödliche Zwischenfall in der Steiermark hat ja nichts mit dem zu tun, da wurde ja IV-Selen gegeben, aber nicht in Mikrogramm, sondern in Grammdosen und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Die entscheidende Studie der letzten Jahre, ich bin dann gleich fertig, die entscheidende Studie der letzten Jahre war der Select Trial. Der Select Trial geht eigentlich schon seit knapp 9 bis 10 Jahren. Es gab eine erste Ausweitung 2007, eine zweite 2011 und eine ganz interessante Studie, da geht es um Prostatakrebs und Prävention. Und da sieht man, dass 4 Gruppen eingeteilt wurden und die eine Gruppe hat Selen erhalten und ein Placebo, die zweite ein Placebo und Vitamin E, die dritte hat beides erhalten und die vierte Gruppe beide Placebo. Also wirklich eine prospektiv randomisierte, doppelblind randomisierte, vierarmige Studie, besser geht es gar nicht. Und das Interessante, was rausgekommen ist, ist dort, wo das Vitamin E alleine ist, es zu einer deutlichen Verschlechterung der Inzidenzrate gekommen ist. Sie sehen das da in der Gruppe 2, müsste das heißen 1,17, also eine 17-prozentige Erhöhung der Inzidenz, während dort, wo das Selen ist, dieser Negativeffekt abgepuffert werden konnte oder sogar verbessert werden konnte. Und das sagt uns nichts anderes, als dass Selen den negativen Effekt des Vitamin Es ausgleicht. Also eigentlich eine tolle Sache. Also Vitamin E hat, wenn man so sagen will, beim Prostatakarzinom keinen Stellenwert. Das zeigt diese Studie ganz deutlich. Und noch etwas anderes ist aufgefallen in der Subanalyse, dass bei den Patienten, die schon einen hohen Selenwert haben, dieses erhöhte Risiko an Prostatakarzinom zu erkranken noch dramatisch höher war. Und so gibt es eine Information bezüglich des Selens, die auch für die Strahlentherapie gilt an sich, dass ein Selen erst dann gegeben werden darf, wenn ich den Status des Patienten kenne. Ist der über 90 Milligramm pro Deziliter im Blut, dann ist eine Selengabe nicht indiziert, weil die das Risiko erhöhen kann. Die Sicherheit des Selens bei der Strahlentherapie sehen Sie in dieser Arbeit, da gab es keinen Effekt. Und noch die letzten 2 Dias, Eisen, weil ich immer wieder gefragt wurde, darf man Eisen bei Krebserkrankungen geben? Idealerweise nein, wenn es nicht notwendig ist. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Eiseninfusionen eine onkologisch auf die Krebszellen stimulierende Wirkung haben können. Wir kennen das auch aus einem anderen Bereich. Und die zweite Frage, die ich immer wieder gefragt werde, wie schaut es aus? Soll ich eine sogenannte Redox-Analyse machen? Soll ich also mal meinen Patienten mir anschauen, wie viele Vitamine hat er denn, wie viele Spurenelemente hat er? Also sozusagen eine Momentaufnahme des Vollblutes. Also das ist eine Information, wo ich nur sagen kann, das ist wirklich, wie gesagt, nur eine Momentaufnahme, im Wesentlichen so, wie heute das Wetter ist, aber wie es in 3 Wochen ist, kann ich es nicht wissen. Wir machen das an sich nicht. Diese Dinge werden aber teilweise angeboten. Das heißt, bei Krebspatienten Selen 100 bis 500 Mikrogramm pro Tag, Vitamin D, Zink manchmal, L-Carnitin bei Müdigkeit, das sind letztlich die Indikationen. Und auch die WHO sagt jetzt abschließend, eine Supplementierung mit Kombinationspräparaten oder auch mit Einzelpräparaten ist bei normale Ernährung, ganz klar, nicht notwendig und auch nicht sinnvoll, Ausnahmen Vitamin D, eventuell Vitamin C, V. Bei hohem Selenspiegel Selen kontraindiziert. Während der Chemo- und Strahlentherapie sind Vitamine eigentlich nicht indiziert bzw. nur eingeschränkt zu nehmen. Sollte sich etwas der Ernährungsstatus ändern, dann ist natürlich auch dieses Thema anders zu sehen. Herzlichen Dank.